Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal.
A'udhu minash shaitanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten HotB13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 11. Mai 2022, gleich dem 21. Odi-Behesht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Zionistisches Regime auf dem Weg zum Zusammenbruch«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, 30 Jahre diplomatische Beziehungen Iran-Kirgisistan. Irans EU-Botschafter, einzig möglicher Weg zur Lösung der Syrien-Krise ist Achtung der territorialen Integrität und Souveränität des Landes. Und 33. Internationale Teheraner Buchmesse, Teilnehmer aus 30 Ländern. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, 30 Jahre diplomatische Beziehungen Iran-Kirgisistan. In einer Botschaft gratulierte der iranische Präsident dem Präsidenten und dem Volk Kirgisistans zum 30. Jahrestag der Aufnahme der bilateralen Beziehungen. Das Ergebnis des Ausbaus der Beziehungen zwischen Iran und Kirgisistan ist die Unterzeichnung von 120 Kooperationsdokumenten auf verschiedenen Ebenen, sagte Präsident Ebrahim Raisi am Dienstag in einer Glückwunschbotschaft an den kirgisischen Präsidenten Sadir Japarov. Der Präsident der Islamischen Republik Iran fügte hinzu, die Unabhängigkeitserklärung der Kirgisischen Republik habe eine neue Phase in den langjährigen Beziehungen zwischen beiden Völkern eingeläutet, die in der alten Geschichte und Kultur der Region verwurzelt seien und habe sie näher denn je zusammengebracht. Während der 30-jährigen diplomatischen Beziehungen hat die Islamische Republik Iran ernsthafte Anstrengungen unternommen, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern auszubauen, und diese Beziehungen zwischen unseren Ländern und Völkern decken ein breites Spektrum von Themen ab, so Präsident Raisi weiter. Seit seinem Amtsantritt am 3. August 2021 setzt die Präsidentschaft Irans mit der Ankündigung der Herstellung eines außenpolitischen Gleichgewichts in ihren Auslandsprogrammen den Schwerpunkt auf den Ausbau der Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn und den islamischen Ländern. Irans EU-Botschafter: Einzig möglicher Weg zur Lösung der Syrien-Krise ist Achtung der territorialen Integrität und Souveränität des Landes. Der iranische Botschafter bei der Europäischen Union betonte, der einzig mögliche Weg zu Frieden, Dialog und politischer Lösung der Krise sowie zum Wiederaufbau Syriens mit dem Fokus auf die Regierung ist die Achtung der territorialen Integrität und Souveränität dieses Landes. Ghulam Hussein Dehrani, der iranische Botschafter bei der Europäischen Union, nahm am Dienstag an einer Konferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region in Brüssel teil, Er erläuterte die Position Irans zur Syrien-Krise und kritisierte die Herangehensweise des Westens, der bei der Entstehung der Krise eine Rolle spielte, und forderte, die terroristischen Gruppen müssen Syrien verlassen. Der iranische EU-Botschafter fügte unter Bezugnahme auf die ambivalente Herangehensweise einiger westlicher Länder gegenüber extremistischen Gruppen, die sie in guten und schlechten Terrorismus einteilen, hinzu: Es gibt keinen guten oder schlechten Terrorismus, und eine solche kurzsichtige Einteilung führt zur Ausweitung der Krise und zur Gefährdung der Weltsicherheit, denn Terrorismus lässt sich nicht auf eine Region beschränken. Ghulam Hossein Dehghani führte weiter aus: Krieg, Sanktionen, Blockade und die Behinderung humanitärer Hilfen werden die Verursacher letztendlich nicht glücklich machen, und die internationale Gemeinschaft muss aus ihren Fehlern lernen und die repressiven Sanktionen gegen das syrische Volk aufheben und darf die syrische Regierung nicht isolieren, denn nur dann können wir auf Frieden hoffen. Er verwies auch auf die humanitären Bemühungen Irans in Syrien, darunter den Bau von Schulen, Gesundheitszentren, Corona-bezogene Hilfe und Hilfe beim Wiederaufbau der wirtschaftlichen und industriellen Infrastruktur des Landes. Er kritisierte das Schweigen der internationalen Gemeinschaft zu den israelischen Angriffen auf zivile Ziele in Syrien, nannte sie einen klaren Verstoß gegen die UN-Charta und forderte, dass sie verurteilt und gestoppt werden. Die 6. Konferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region fand am Dienstag in Brüssel statt. Sie wurde von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union koordiniert und organisiert. 33. Internationale Teheraner Buchmesse. Teilnehmer aus 30 Ländern. Die 33. Internationale Teheraner Buchmesse wird von heute, Mittwoch, den 11. Mai, bis zum 21. Mai in der Teheraner Musalla-Gebetshalle sowohl in Präsenz als auch virtuell für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die 33. Internationale Buchmesse wurde in der Imam Khomeini Musalla-Gebetshalle in Teheran in Anwesenheit von Kulturschaffenden und Verlegern aus Iran und 30 weiteren Ländern eröffnet. Yasser Ahmad Wand, der stellvertretende iranische Minister für Kultur und islamische Führung und Leiter der internationalen Teheraner Buchmesse, sagte, dass 170 ausländische Verleger ihre Werke an 66 Ständen im Bereich ausländische Verleger der 33. Teheraner Buchmesse präsentieren werden. Ahmad Wand fügte hinzu, dass die Ausstellung der Öffentlichkeit auch virtuell über die Webseite ketab.ir zugänglich ist und dies ein Schritt in Richtung kultureller Gerechtigkeit und mehr Zugang für alle Menschen zu Büchern und zum Lesen sei. Der Leiter der Teheraner Buchmesse dankte auch dem Ehrengast Katar für die Teilnahme an der Ausstellung und sagte, dass man bald den katarischen Kulturminister in Teheran auf der internationalen Buchmesse empfangen werde. EU: 1,56 Milliarden Euro für syrische Flüchtlinge. Die Europäische Union hat angekündigt, ihre Hilfen für syrische Flüchtlinge und Asylsuchende 2022 auf 1,56 Milliarden Euro aufzustocken. Dies erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag zu Beginn eines Treffens der Geberländer in Brüssel. Die Europäische Union forderte die Geberländer bei der 6. Konferenz auf, das Land nicht im Stich zu lassen. Vor Vertretern von fast 70 Ländern und internationalen Organisationen, die bei dem Treffen anwesend waren, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell: Wir fordern Sie alle dringend auf, bei Ihrer Unterstützung und Ihrem Engagement großzügig zu sein. 11 Jahre Konflikt sind ermüdend, fügte er hinzu. Das sei verständlich. Und es sei nicht möglich, mehrere Konflikte gleichzeitig zu behandeln, denn zu diesen Problemen sei jetzt die Ukraine noch hinzugekommen. Wir hoffen, dass die syrischen Flüchtlinge freiwillig, kontinuierlich, sicher und ehrenhaft in ihre Länder zurückkehren, sagte Borrell und wies darauf hin, dass Länder wie die Türkei, der Libanon, Jordanien, Ägypten und der Irak als Aufnahmeländer die Hauptlast der syrischen Flüchtlinge trügen. Auf der letztjährigen Konferenz hatte die Europäische Union den Syrern 5,3 Milliarden Euro an Hilfen zugesagt. Die Krise in Syrien begann 2011 mit einer massiven Offensive terroristischer Gruppen, die von Saudi-Arabien, den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten unterstützt wurden, um die regionale Gleichung zugunsten des zionistischen Regimes zu verschieben. Mehr als 12 Millionen Menschen wurden während der 11-jährigen Krise in Syrien vertrieben. Jordanien. Israel hat keine Souveränität über heilige Stätten im besetzten Al-Quds Jerusalem. Der jordanische Außenminister sagte, dass das zionistische Regime keine Souveränität über die heiligen Stätten im besetzten Al-Quds Jerusalem habe. Ayman al-Safadi sagte dies am Dienstagabend in einer Rede in Amman und fügte hinzu, dass Israel als Besatzungsmacht keine Souveränität über die Al-Aqsa-Moschee habe. Weiter hob er hervor, dass es nicht möglich sei, die gegenwärtige Situation ohne eine echte politische Perspektive fortzusetzen, um einen gerechten und umfassenden Frieden zu erreichen, und die Situation ohne eine Perspektive sei sehr gefährlich. Der jordanische Außenminister erklärte weiter, das besetzte Al-Quds Jerusalem sei die Hauptstadt Palästinas und jeglicher Versuch, die historische und rechtliche Situation der islamischen und christlichen Heiligtümer zu ändern, sei ein Spiel mit dem Feuer und provoziere die Gefühle der Muslime und führe zu einer Eskalation der Spannungen in der Region. Der Ministerpräsident des israelischen Regimes Naftali Bennett hat am Sonntag behauptet, dass das Regime ohne Rücksicht auf internationale Forderungen und Gesetze über Al-Quds Jerusalem entscheiden werde. Seit Beginn des heiligen Monats Ramadan haben die israelischen Angriffe auf das palästinensische Volk im Westjordanland und im besetzten Al-Quds Jerusalem zugenommen. USA. Wir erhöhen Druck auf Taliban. Das US-Außenministerium teilte mit, dass man den Druck auf die Taliban erhöhen werde, wenn sie keine Anzeichen dafür zeigten, dass sie ihr Vorgehen, insbesondere gegenüber Frauen, aufgeben. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, warnte am Dienstag auf einer Pressekonferenz unter Bezugnahme auf die Ankündigung des neuen Taliban-Gesetzes bezüglich eines Ganzkörper-Hijabs, dass der Druck auf sie zunehmen werde, wenn es keine Anzeichen dafür gebe, dass sie diese Entscheidungen rückgängig machten. »Wir haben dieses Problem direkt bei den Taliban angesprochen. Wir haben einige Instrumente, die wir einsetzen können, wenn wir das Gefühl haben, dass das jüngste Vorgehen der Taliban gegen Frauen nicht rückgängig gemacht oder aufgehoben wird«, fügte Price hinzu. Weiter sagte er, dass man sich eng mit seinen Verbündeten und Partnern beraten habe und Schritte unternehmen werde, um den Druck auf die Taliban zu erhöhen, einige dieser Entscheidungen rückgängig zu machen und ihre Versprechen zu erfüllen. Das US-Außenministerium betonte, wenn die Taliban nicht zur Rechenschaft gezogen würden, würde die Fortsetzung dieses Prozesses dem Wirtschaftswachstum Afghanistans sowie seiner Interaktion mit der Welt und seinen Menschen schaden. Das Taliban-Ministerium für das Gebot des Guten und das Verbot des Bösen hat bekannt gegeben, dass Frauen von nun an in ganz Afghanistan an öffentlichen Orten die Burka tragen müssen. Die Taliban, die im August 2021 die Kontrolle über Afghanistan übernommen haben, hatten versprochen, in Bezug auf die Menschenrechte und Frauenrechte flexibler zu sein als während ihrer vorherigen Machtperiode von 1996 bis 2001. Jedoch sind einige Beobachter überzeugt, dass die Taliban die Rechte der Afghanen, insbesondere der afghanischen Frauen, schrittweise einschränken und sie daran hindern, zur Schule zurückzukehren und Frauen nicht erlauben, in vielen Regierungsämtern oder staatlichen Stellen beschäftigt zu werden. Lavrov: Übergabe eingefrorener russischer Vermögenswerte an Ukraine ist Diebstahl. Der russische Außenminister Sergei Lavrov bezeichnete den Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, beschlagnahmte russische Devisenreserven an die Ukraine zu übergeben, um beim Wiederaufbau des Landes zu helfen, als eine Art Diebstahl. »Dieser Vorschlag ist ein Diebstahl und Sie vergeben dies nicht einmal«, sagte Lavrov am Ende seines Besuchs in Algerien am Dienstag. Der russische Außenminister traf am Dienstag zu einem unangekündigten Besuch in Algier ein und hatte dort mit dem algerischen Außenminister Rahman Telah Mamra und dem algerischen Präsidenten Abdel Majid Tebboune Gespräche geführt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 12, Mashhad 19, Isfahan 20, Shiraz 21 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Mit dem Beschluss des Deutschen Bundestags, mehr Waffen an die Ukraine zu schicken, hat sich Deutschland ganz eindeutig auf die Seite der Ukraine gestellt. Wie wird diese Haltung in Russland wahrgenommen und wie wird Russland darauf reagieren? Das ist das Thema unseres Interviews mit Herrn Dr. Yavuz Özgöz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Hören Sie den dritten Teil dieses Gespräches.
Die westlichen Staaten setzen auf einen Sieg der Ukraine, obwohl das Machtverhältnis anbetrifft, ist bekanntlich Russland sehr überlegen. So dass die britische Außenministerin vor etwa 3 Wochen den militärischen der Ukraine als, ich zitiere, strategischen Imperative bezeichnet hat und forderte die westlichen Gesellschaften auf, Lieferungen von Waffen, vor allem schweren Waffen, einfach voranzutreiben. Das bedeutet aber eine Eskalation der Gewalt. Oder wie sehen Sie das?
Also der Westen agiert hier nur noch unter der Regie der USA, in Kooperation mit Israel, muss man dazu sagen. Das ist übrigens auch eine sehr spannende Entwicklung. Außenminister Lavrov, der russische Außenminister, hat ja die Hamas gerade erst vor wenigen Tagen empfangen. Und sie beklagen sich darüber, dass die Israelis, auch wenn sie nach außen immer so neutral tun, letztendlich auf der Seite der USA, auf der Seite Ukraines stehen. Und meine Beurteilung ist, es geht hier gar nicht darum, ob Ukraine siegt oder nicht siegt. Es geht darum, Europa zu schwächen. Es geht darum, Europa in jeder Hinsicht zu schwächen, denn die USA wollen die Weltherrschaft. Die USA wollen die größte und stärkste Macht bleiben. Angesichts der Dollarkatastrophe konnten sie das nicht mehr lange. Der Euro wurde stärker. Hinzu kam natürlich die Konkurrenz aus Asien. China und Russland waren stärker. Und man will eben alle diese Kräfte beschäftigen mit Kriegen, Europäer. Und das hat dann zur Folge, dass zum Beispiel in Deutschland, wenn die Gaslieferungen aufhören, wenn Erdöl jetzt geschwächt wird, große Industriezweige bestraft werden, große Industriezweige geschwächt werden. Davon bekommt die USA überhaupt nichts mit. Die USA hat keinerlei Nachteile davon. Wir sind es, die Nachteile haben. Ungarn spielt ja schon lange nicht mehr mit. Ungarn will auch die Energie, die Erdöl, den Erdölboykott nicht mittragen, weil der ungarische Präsident hat gesagt, dass wir eine Atombombe für die ukrainische Wirtschaft. Also es geht darum, hier Europa zu schwächen. Ich weiß nicht, warum die Regierungen da größtenteils alle mitspielen, nicht alle, aber viele, dazu an allererster Stelle die deutsche Regierung, die verkauft ihr eigenes Land an die Amerikaner, anders kann ich das nicht sagen, aber die Völker spielen schon nicht mit. Wir hatten jetzt auch vor wenigen Tagen Wahlen in Irland und Nordirland und wer hat gewonnen? In Nordirland hat eine Partei gewonnen, die den Anschluss Nordirlands an Gesamtirland vorantreiben will, das heißt gegen das britische Empire, gegen die britische Regierung. Heute, wie gesagt, in Schleswig-Holstein die Wahl und überall, wenn man die Stimmen der Bevölkerung sich wirklich anschaut, niemand in Europa möchte diesen Krieg und man weiß auch davon, dass hier große Schuld auf sich geladen wurde. Aber wenn dann mal eine Handvoll Intellektuelle, eine Handvoll Künstler, wie das in Deutschland vor wenigen Tagen geschehen ist, einen Brief, einen offenen Brief an den Bundeskanzler schreiben, dann werden sie gleich von den Medien fertig gemacht. Es gibt nur noch die Einheitsmeinung in den Medien. Es gibt nur noch eine einzige Richtung in den Medien. Wer dagegen ist, ist ein Abtrünniger und wird bestraft. Wir haben früher öfters mal gehört, dass Muslimen in diesem Land die Konten gekündigt wurden, weil sie sich zum Beispiel sehr nahe der Islamischen Republik Iran fühlten oder zu Imam Khamenei bekannten und ähnliches. Inzwischen hören wir tagtäglich von Kontensperrungen und Kontenkündigungen von Deutschen, die sich für Russland aussprechen. Eine sehr berühmte Journalistin, die aus dem Donbass berichtet hat, ihr wurde gerade letzte Woche ihr Konto gekündigt, als auch ihrem Vater. Wir haben hier wirklich absurde Dinge, die im Namen der Demokratie geschehen, die überhaupt nichts mehr mit Demokratie zu tun haben, sondern übelste Formen von faschistoiden Durchsetzungen eines Einheitsgedankens sind. Und gerade die ehemaligen Bürger der DDR, die es ja im Osten immer noch vermehrt gibt, merken sehr deutlich, dass hier was nicht stimmt. Hintergrund ist das, wie es Imam Khamenei auch formuliert hat, die Hauptschuld an diesem Konflikt tragen die Amerikaner. Und das aber in Deutschland zu sagen, ist nahezu strafbar. Man wird abgekanzelt, die Stimme dringt nicht durch, aber es werden immer mehr Stimmen. Und ich denke mal, dass wir mal wieder vor einer sehr spannenden Entwicklung stehen.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Ein weiterer Eckpfeiler der allgemeinen Moral, die Einheit und Frieden mit sich bringt, ist das Prinzip der Gerechtigkeit. Friede und Einheit sind zwei wichtige Faktoren für die Moral auf gesellschaftlicher Ebene. Wenn der Gesellschaft der Geist der Einheit eingehaucht wird, wächst in ihr von selber die Kultur der Freundschaft und des friedlichen Zusammenlebens. Ein weiterer Eckpfeiler für eine Allgemeinmoral, der in engem Zusammenhang mit Einheit und Frieden steht, ist das Prinzip der Edalat, der Gerechtigkeit. In jedem System, in dem Gerechtigkeit herrscht, wird auch der Wunsch nach Frieden und Konvergenz aufkommen. Adelgerechtigkeit bedeutet nämlich, dass jeder genau den Platz einnimmt, der ihm gebührt. Und weil in diesem Falle nirgendwo mehr etwas von Benachteiligung oder Rechtsverletzungen zu spüren ist, werden alle Voraussetzungen für die Herstellung von Einheit und Frieden und Sicherheit vorliegen. In der islamischen Kultur nimmt Adl, die Gerechtigkeit, einen bedeutenden Platz ein, sowohl in der Schöpfungsordnung als auch in der islamischen Gesetzesordnung. Imam Ali, Friede sei ihm, ein vollständiges Sinnbild für die Gerechtigkeitsliebe, sagt: Die Gerechtigkeit ist eine Grundlage, auf der die gesamte Schöpfungswelt fest aufgebaut wurde. Wenn es in der Daseinswelt diese erstaunliche Ordnung und Harmonie gibt, so deshalb, weil jedes Ding seinen eigenen, eine spezifische Aufgabe erfüllenden Platz einnimmt. Dank dieser Adle Taqwini, die Gerechtigkeit in der Schöpfung, genießen alle Dinge in der Schöpfung ein allgemeines Gleichgewicht, und dieses Gleichgewicht in der Schöpfung erlaubt es auch allen Menschen auf der Welt, in Ruhe und Sicherheit zu verbringen. Gott, der die Welt aufgrund der Gerechtigkeit erschaffen hat, stellte nicht nur in der Schöpfung eine gerechte Ordnung her, sondern lässt auch die Gerechtigkeit Mittelpunkt seiner Gebote sein. Er sagt in der Sure 16 Nahl im Vers 90: Allah gebietet Gerechtigkeit und Güte. Imam Ali, Friede sei mit ihm, den der libanesische christliche Schriftsteller George Jordak die Stimme der menschlichen Gerechtigkeit in der menschlichen Welt nennt, hat inspiriert vom Wort Gottes über den Sinn der Gerechtigkeit und ihre Rolle gesagt: Gott, der Gepriesene, hat die Gerechtigkeit dazu bestimmt, das Leben der Menschen zu festigen und zu erhalten. Denn sie führt zu Abstinenz von der Verletzung von Rechten und von Unterdrückung und Unrecht und dem Sündigen und ist ein Wegbereiter für den Islam. Die Beständigkeit einer Ordnung hängt also zweifelsohne von der Gerechtigkeit ab, da in einer gerechten Ordnung kein Unrecht geschieht. In einer gerechten Ordnung herrscht eine geeignete Atmosphäre und sind die geeigneten Bedingungen für das Wachstum des Islams vorhanden. In einer gerechten islamischen Ordnung darf also unter keinen Umständen und unter welchen Vorwand auch immer die Gesellschaft den Weg der Gerechtigkeit verlassen. Gott nennt die Verwirklichung der Gerechtigkeit eine Pflicht, die besonders denen obliegt, die fest und wahrhaftig an den Islam glauben. Daher spricht er zu ihnen im Vers 8 der Sure 5, Maida: O die ihr glaubt, seid in allen Angelegenheiten wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher, und fürchtet den Ungehorsam gegenüber Allah, der die Gerechtigkeit geboten hat. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Die Gerechtigkeit ist ein breiter Weg, den alle, ungeachtet jeglicher Privilegien, gehen müssen. Mit anderen Worten, ist niemand, egal welche politische oder gesellschaftliche oder wirtschaftliche Position er besitzt, berechtigt, gegen das Prinzip der Gerechtigkeit zu verstoßen. Dies gilt insbesondere für eine gerechte islamische Gesellschafts- und Staatsordnung. Denn in einer solchen müssen alle gottesfürchtig handeln und davon überzeugt sein, dass Gott alle ihre Taten sieht und über alles im Bilde ist. In dieser idealen Ordnung glaubt jeder daran, dass er am jüngsten Tag gemäß der göttlichen Gerechtigkeit Rechenschaft über seine Taten ablegen muss. Er weiß, es wird ein Gericht geben, vor dem auch die kleinsten guten und schlechten Taten sich manifestieren werden und vor dem keine Rechtfertigungen für Böses möglich sind. Ungerechtigkeit bedeutet den Weg der Gerechtigkeit verlassen. Sie gefällt niemanden, während die Gerechtigkeit im Gegenteil dazu, weil sie in der Urseele aller Menschen verankert ist, allgemein begrüßt und geliebt wird. Imam Sadiq, Friede sei ihm, hat den wünschenswerten Segen der Gerechtigkeit für den Menschen wie folgt umschrieben. Gerechtigkeit ist süßer als Honig, weicher als Butter und wohlriechender als Moschus. Kaffi, Band 2, Seite 147. Natürlich darf die Forderung nach Gerechtigkeit keine leere Parole sein und instrumentalisiert werden. Die Menschen kommen erst dann in den Genuss von Gerechtigkeit, wenn sie in ihrem Leben spürbar wird und sie im gesellschaftlichen Leben Zeuge von konkreten Beispielen für die Gerechtigkeit werden. Dies ist eine Tatsache und daher betont Gott die Praktizierung der Gerechtigkeit und spricht im Vers 58 der Sure 4 Nisa: Allah befiehlt euch, wenn ihr zwischen den Menschen richtet und über sie regiert, in Gerechtigkeit zu richten und zu regieren. Wie trefflich und wertvoll ist das, womit Allah euch ermahnt. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Nicht nur in der Politik und der Gerichtsbarkeit, sondern auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens soll Gerechtigkeit zur Geltung kommen. Auf kultureller, wissenschaftlicher und Bildungsebene, ebenso wie in der Wirtschaft. Ein weiterer wichtiger Punkt lautet, dass erst dann die Gerechtigkeit von der Allgemeinheit als wahr empfunden und ernst genommen wird, wenn die Verantwortlichen an der Spitze alle gerecht vorgehen. Nur dann kann die Gerechtigkeit ihre besondere Bedeutung gewinnen und in der Gesellschaft verankert werden. Als Imam Ali, Friede sei mit ihm, nach langen Jahren, in dem ihm die Statthalterschaft des Propheten vorenthalten worden war, schließlich auf Drängen des Volkes die Zügel in die Hand nahm, wollte eine opportunistische Gruppe ihn dazu bringen, dass er auf Gerechtigkeit verzichtet, damit er seine Position festigt. Er aber sagte unbeirrt und klar: Befiehlt ihr mir, dass ich Erfolg suche, indem ich diejenigen unterdrücke, über die ich als Sachwalter eingesetzt wurde? Ihr verlangt von mir, dass ich die Gerechtigkeit zu Füßen der Politik und Herrschaft opfere. Bei Allah, ich werde mich dem nicht nähern, solange die Zeit läuft und solange ein Stern den anderen verfolgt. Dies entnehmen wir der 126. Predigt Alis im Nahjul Balagha. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Zionistisches Regime auf dem Weg zum Zusammenbruch«. Weiterhin gute Unterhaltung. Seit der Gründung des zionistischen Regimes im Jahr 1948 haben sich verschiedene Regierungen dieses Regimes auf die Stärkung seiner militärischen Fähigkeiten konzentriert und stets versucht, sich in Kriegen als unbesiegbar darzustellen. Die verschiedenen Regierungen des zionistischen Regimes verfolgten ihre expansionistischen und okkupatorischen Ziele auf der Grundlage militärischer Fähigkeiten. Aber dieses Regime steht jetzt vor einer Reihe militärischer und sozialer Herausforderungen, die seinen Zusammenbruch beschleunigen. Eine der größten militärischen Herausforderungen des zionistischen Regimes besteht darin, dass die Glaubwürdigkeit seiner militärischen Abschreckung in Frage gestellt wurde, sodass die existenzielle und sicherheitspolitische Bedrohung dieses Regimes nach 7 Jahrzehnten nicht nur fortbesteht, sondern sogar zunimmt. Die militärische Strategie des zionistischen Regimes soll als defensiv definiert worden sein, muss aber als offensiv bezeichnet werden, da dieses Regime aufgrund mangelnder strategischer Tiefe und der Verwundbarkeit seiner Armee versucht, den Kampf in das Gebiet seines Feindes zu verlagern. Daher basiert die Militärdoktrin des zionistischen Regimes auf offensiven Grundlagen wie dem Einsatz entschlossener militärischer Gewalt, Präventivschlägen und dem Hineinziehen des Krieges in feindliches Gebiet. Aus diesem Grund war das israelische Regime immer offensiv und hat seine Feinde angegriffen. Vor 2 Jahrzehnten stellte Tel Aviv mit hohen Kosten Verteidigungssysteme auf und behauptete, dass diese Systeme seine Sicherheit garantierten. Das 3-stufige Raketenabwehrsystem des zionistischen Regimes, bestehend aus dem Eisernen Dom, Davids Schleuder und dem Pfeil Arrow, die mit Kosten von hunderten Millionen Dollar aufgebaut wurden. Diese fortschrittlichen Systeme sind nicht mehr als 2 Jahrzehnte alt, aber alle 4 Jahre werden allein in den USA im Durchschnitt mehr als 200 Millionen US-Dollar für die Aufrüstung des Systems ausgegeben. Der Widerstand der palästinensischen Gruppen und die Kriege der letzten Jahre, darunter der 51-tägige Krieg gegen Gaza, der 33-tägige Krieg gegen die Hisbollah im Libanon, der 22-tägige Krieg gegen Gaza und der 11-tägige Krieg im vergangenen Jahr, zeigten, dass das zionistische Regime nicht nur unfähig ist, palästinensische Widerstandsgruppen zu zerschlagen, sondern mehr denn je zum Ziel von Raketen der Widerstandsachse wird. Die Ineffizienz des Eisernen Domes bei der Abwehr von Raketen des Widerstands, die heute genauer, zielgerichteter, besser gelenkt und weitreichender geworden sind, sowie die neuen Drohnen der Widerstandsgruppen zeigten ebenfalls, dass sowohl die Überlegenheit der Waffen als auch die Abschreckungsmöglichkeiten des zionistischen Regimes in Gefahr sind. Das Versagen der Armee und das Versagen militärischer Strategien und Taktiken haben das wichtigste Prinzip der nationalen Sicherheit des zionistischen Regimes erschüttert, nämlich die Stärkung der Abschreckung. Die Stärkung der Position der Rivalen des Regimes und des Widerstands- und Kampfdiskurses auf regionaler Ebene haben die Möglichkeit der Anwendung militärischer Gewalt durch die Feinde des zionistischen Regimes erhöht. Zusätzlich zu der militärischen Herausforderung steht das zionistische Regime in den besetzten Gebieten vor Herausforderungen der sozialen Sicherheit, die eine ernstere Bedrohung zu sein scheinen als die militärische Herausforderung. Die kulturelle und rassistische Heterogenität der Bevölkerung und das Fehlen einer einheitlichen Identität ist eine der größten internen Bedrohungen für das israelische Regime. Dies hat in den besetzten Gebieten zu schweren Krisen geführt. Um ihre Bevölkerung zu vergrößern, überredeten die israelischen Führer im Laufe der Jahrzehnte Juden aus verschiedenen Ländern, einschließlich Ländern im Osten und in Afrika, in die besetzten palästinensischen Gebiete einzuwandern. Trotz großartiger zionistischer Propaganda für die demokratischste Regierung in der Region gibt es jedoch Berichte über eklatante Diskriminierung und Verletzungen der Bürgerrechte von Juden aus dem Osten und insbesondere jener aus Afrika. Heute leben etwa 120.000 Äthiopier in den besetzten Gebieten, die in den 1980er und 1990er Jahren unter dem Vorwand der Flucht vor einem Bürgerkrieg in die besetzten Gebiete einwanderten. Obwohl sie mehr als 3 Jahrzehnte dort leben, leiden diese Menschen weiterhin unter offener und verdeckter Diskriminierung und sind als Bürger zweiter Klasse sozial benachteiligt. Laut zionistischen Quellen arbeiten die meisten dieser Menschen als Kellner, Reinigungskräfte und Sicherheitskräfte und etwa 41% der Familien dieser Gruppe leben in Armut. Die verdeckte und offene Diskriminierung hat zu einer Zunahme der Unzufriedenheit dieser Gruppen und zu Konflikten mit anderen Bewohnern in den besetzten Gebieten, insbesondere den Juden, geführt. Zionistische Siedler riefen während des letztjährigen Flaggenmarsches im Gebiet von Bab al-Amud oder Damaskustor, einem der Haupttore zur Altstadt von Ost al-Quds aus Jerusalem, Tod den Arabern, womit das Ausmaß der sozialen Spaltung in den besetzten Gebieten weiter zum Vorschein kam. Diese soziale Spaltung ist eine der ernsthaften Bedrohungen in den besetzten Gebieten, die zu zahlreichen Zusammenstößen geführt und sich zu einer Sicherheitskrise entwickelt hat. Eine weitere Bedrohung der sozialen Sicherheit in den besetzten Gebieten ist die Rückwanderung oder Remigration. Das israelische Regime hatte schon immer ein demografisches Problem und hat versucht, es mit einer Politik der Einwanderungsanreize zu lindern. Dementsprechend versprachen zionistische Amtsträger Juden auf der ganzen Welt, dass sie gute Einrichtungen erhielten, wenn sie in die besetzten Gebiete auswandern würden. Dennoch haben die Herausforderungen, mit denen das israelische Regime in verschiedenen Bereichen konfrontiert war, insbesondere im Bereich der Sicherheit, zu einem erheblichen Anstieg der Remigration aus den besetzten Gebieten geführt. Nach Angaben des Zentralen Israelischen Statistikamts überstieg 2017 zum ersten Mal zwischen 2009 und 2017 die Zahl der Menschen, welche die besetzten palästinensischen Gebiete verließen, die Zahl der Menschen, die ins besetzte Palästina zurückkehrten, bei Weitem. Jedes Jahr wandert eine große Anzahl israelischer Bürger aus verschiedenen Gründen, darunter Bildung und Arbeit, in andere Länder aus und einige von ihnen kehren nie wieder zurück. Im Jahr 2017 war die Zahl der Juden, die auswanderten, fast 3-mal so hoch wie die Zahl der Juden, die einwanderten. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf das Versagen der israelischen Behörden, das Vertrauen der Juden zu gewinnen. Eine weitere ernsthafte Sicherheitsherausforderung für das zionistische Regime ist der Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in die israelische Armee. Laut einer von einer israelischen Institution durchgeführten Umfrage ist das Vertrauen des durchschnittlichen israelischen Bürgers in die israelische Armee von 90% in der Vergangenheit um 12% auf 78% gesunken. Dies ist das niedrigste Vertrauensniveau in die israelische Armee seit 2008. Tal Levram, ein Analyst und Kolumnist der Zeitung Maariv in den besetzten Gebieten, räumte in einem Bericht ein, dass das Vertrauen der israelischen Bevölkerung ins Militär geschwunden sei. Der Rückgang des Vertrauens der Bürger ins Militär sollte uns große Sorgen bereiten, und dies ist kein normales Problem, sondern ein grundlegendes Problem, das bezüglich der Armee aufgetreten ist, schrieb der israelische Militärexperte Yoav Limor in einem Bericht in der israelischen Zeitung Hayom. Einer der Gründe für diesen Vertrauensverlust ist externer Natur, womit die Niederlagen gegen die Widerstandsachse gemeint ist. Der Vertrauensverlust der Menschen gegenüber dem Militär führt dazu, dass Soldaten vor dem Dienst davonlaufen und Familien zögern, ihre Kinder in die Armee zu schicken. Die israelische Armee steht vor ihrer größten Krise seit ihrer Gründung, berichtete die Webseite Israel Defense über die Flucht hochrangiger und erfahrener Offiziere des Regimes aus dem Dienst und ihre Rückkehr ins zivile Leben. Selbst Offiziere im Rang eines Hauptmannes sind in der Armee eine Seltenheit. Israelische Familien ziehen es vor, dass ihre Kinder nicht in der Armee dienen, hieß es weiter. Das zionistische Regime hat sich mehr an Frauen gewandt, um der Problematik der Reduzierung der Zahl seiner Truppen zu entkommen. Laut Statistik sind 33% aller Soldaten der israelischen Armee Frauen. Statistiken jedoch zeigen, dass auch Frauen unter religiösen Vorwänden etwa 20.000 Petitionen pro Jahr einreichen, um den Militärdienst zu umgehen. Es gibt noch weitere Gründe für die Flucht israelischer Soldaten und Armeeangehöriger, darunter finanzielle Probleme, soziale Spaltungen innerhalb der besetzten Gebiete, insbesondere zwischen Juden und Arabern, der psychologische Druck der wiederholten Kriege des zionistischen Regimes und die Manifestation seiner Unfähigkeit, mit den Widerstandsgruppen fertig zu werden, sowie Frustration bezüglich der Zukunft und ein Gefühl der Entfremdung vom Militär. Laut der hebräischsprachigen Webseite Wala hat im Jahr 2021 die Zahl der Beduinensoldaten, israelische Soldaten, die als israelische Staatsbürger gelten, aber diskriminiert werden, weil sie ursprünglich Araber sind, in der israelischen Armee abgenommen und die Zahl der flüchtigen Soldaten zugenommen. Die Probleme der Soldaten haben außerdem zu einem Anstieg der Selbstmordrate geführt. Eine Studie ergab, dass viele Selbstmorde in der israelischen Armee nicht mit psychischen Störungen zusammenhängen, aber die meisten Soldaten, die Selbstmord begangen haben, machten sich lange Zeit Sorgen um die Zukunft und lebten in einem Zustand extremer Verzweiflung und Verwirrung, berichtete Al Jazeera aus Katar. Die Daten zeigen, dass im Jahr 2020 etwa 1710 Anfragen von Soldaten nach psychologischen Diensten gestellt wurden. Der Militärdienst im Schatten der Sicherheitslage in den besetzten palästinensischen Gebieten und die Lebensgefahr für Soldaten ist auch eine der Hauptursachen für Stress unter den Militärangehörigen. Diese militärischen, sozialen und politischen Herausforderungen, die teilweise zu Krisen geworden sind, gehören zu den Gründen, warum Warnungen vor einem Zusammenbruch dieses Regimes in den besetzten Gebieten zugenommen und große Angst ausgelöst haben. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.